Wir haben hochkomplexe Führungssituationen, in denen sich alle Führungspersonen bewegen. Der Gesundheitssektor per se ist nochmal ein Stück weit dynamischer und stellt uns vor große Herausforderungen. Wir werden dazu kommen, dass wir neu definieren, wer hat welche Kompetenz, was braucht mein Patient, und nur danach werden wir uns richten.
Willkommen beim Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Was können Krankenhäuser und Kliniken tun, um dem Fachkräftemangel wirkungsvoll zu begegnen? Darüber sprechen wir mit Sabine Brase, Geschäftsführerin Pflegebildung Zukunft am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann, Vordenkerin des Jahres 2021 und neues Mitglied in der Jury des Lofert-Preises. Durch das Gespräch führt Tanja Brunner. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen zum Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Wir freuen uns, heute mit Sabine Brase über das Thema des Lofert-Preises zu sprechen. In diesem Jahr suchen wir Projekte zur Entwicklung und Stärkung des Gesundheitspersonals, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes. Sie, Frau Brase, setzen sich ja schon seit langem für neue Management- und Führungsmethoden sowie für die Akademisierung der Pflege- und Therapieberufe ein. Was bedeutet denn für Sie als Geschäftsführerin gute Führung und was hat das mit Personalgewinnung zu tun?
Ja, vielen Dank und auch von mir schönen guten Morgen. Ja, gute Führung, sag ich mal, wird Land auf, Land ab diskutiert und unterliegt auch ein Stück weit den Strömungen der Wissenschaft, weil wir natürlich Forschungsergebnisse haben, die auch immer Einfluss nehmen, wie Führung gesehen wird und Führung auch umgesetzt werden soll. Was wir aber sehen, sind Trends in der Gesundheitswirtschaft, die mehr denn je darauf abzielen, dass Führungspersonen sich hinterfragen und über ihren Beitrag für Attraktivität des Arbeitgebers oder auch Arbeitsbedingungen und in der Führungsarbeit nachdenken müssen, weil wir letztendlich nicht nur einen Fachkräftemangel haben, sondern per se schon einen Arbeitskräftemangel. Und das bei steigender Zunahme von hochkomplexen Patientenversorgungssituationen, bei Settings, die nicht mehr so stabil sind, wie wir es noch vor 15 Jahren gedacht haben, und bei weiteren Entwicklungen, Megatrends, Demografie, Singularisierung und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine hochkomplexe Führungssituation, in der sich alle Führungspersonen bewegen, aber der Gesundheitssektor per se ist nochmal ein Stück weit dynamischer und stellt uns vor große Herausforderungen. Gute Führung heißt in diesem Sinne ein Stück weit Trends zu kennen und, sage ich mal, von ihnen jetzt nicht kalt erwischt zu werden, sondern sich damit auch strategisch, normativ zu beschäftigen. Denn wenn man das macht, kann man sich zumindest ein paar Strategien überlegen, die dem entgegenwirken oder wie im Prinzip auch ein Kompetenzniveau für sich selbst zu schaffen, um diesen Anforderungen entgegenzutreten und zu begegnen und Lösungen zu entwickeln. Ja, da gibt es eine Vielfalt an Möglichkeiten, was alles darauf einzahlt, auch auf gute Führung. Das fängt an bei einer Werteorientierung, beziehungsorientierten Führung. Das heißt, die Führungsperson muss ihre Leute kennen. Das meint jetzt nicht, dass zum Beispiel mein Betrieb sind 5000 Beschäftigte. Die kann ich gar nicht alle einzeln kennen, aber der engere Bezugskreis und auch die Nachgeordneten kenne ich sehr wohl. Man kennt die Teams, in die man geht. Und die Person, mit der man enger arbeitet, da sollte man sich nicht nur auf professionelle Kompetenzen beschränken, sondern eine wirkliche Beziehungsarbeit realisieren, damit man auch weiß, was macht den Menschen aus und wie kann er seinen Beitrag leisten hier für unseren Betrieb und unsere Organisation und wie kann er sich bestmöglich entwickeln. Das ist eigentlich das, wie ich Führung realisiere, indem ich die Bedingungen für die Menschen schaffe und ihnen ermögliche, Wachstum und eigene Perspektiven im Arbeitsleben zu realisieren.
Das heißt, Sie sagten es gerade, Sie kennen die Person, Sie kennen den Menschen. Das hat ja auch was mit einer großen Wertschätzung des Menschen zu tun. Warum ist das Thema Wertschätzung so wichtig und wie schafft man dieses wertschätzende Klima in seinem Team?
Haben wir letztens gerade diskutiert. Da gibt es sehr gute Literatur auch dazu, weil Wertschätzung, sag ich mal, aus verschiedenen Perspektiven unterschiedliche Sachen bedeuten können. Also man kann letztendlich eigene Belegschaft empowern, sag ich mal, sich selbst wertzuschätzen über verschiedene Strategien und auch im Prinzip die Wertschätzung, die erwartet wird von Führungsebenen, auch nochmal verstärken. Das sind natürlich persönliche Kontakte, das ist Einflussnahme, Partizipation, das sind verschiedene Ebenen, die man da bedienen kann. Und die Führungsebene ist eben auch aufgefordert, herauszufinden, was Wertschätzung für meine eigene Belegschaft ausmacht und woran sie das messen, ob sich wertgeschätzt fühlen. Da sind wir individuell, aber es gibt Annahmen, die man grundsätzlich realisieren kann. Und die Wertschätzung zu erfahren und dieses rauszuarbeiten, was für Sie persönlich jetzt Wertschätzung bedeutet, das ist die Führungsarbeit und das ist im Prinzip auch der Hebel.
Okay, und Sie sprachen vorhin von Trends in dem Führungsstil im Gesundheitsbereich. Was ist denn der momentane Trend? Zielt das ganz viel auf New Work ab und auf Partizipation oder gibt es da schon wieder eine neue Richtung? Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
Es gibt ja ungefähr 10, 12 Megatrends, sag ich mal, die global wirken und eben auch uns in der Arbeitsleben tangieren. Das ist so ein Trend wie New Work, das ist aber ein Trend der Generation, das ist der Trend der Singularisierung und der Individualität. Also die Menschen möchten auch als Individuum betrachtet werden und sich auch entsprechend in die eigene Organisation einbringen können. Das ist ein Stück weit ein Dilemma, sag ich mal, weil die Organisation braucht ja Ordnung, Regeln und eine Struktur und trotzdem, wie kann ich trotzdem Individualisierung zulassen? Und das ist das, was ich jetzt eingangs auch schon meinte mit der Führungsarbeit, ein Maß an Individualität auch zuzulassen und trotzdem die Struktur beizubehalten. Und diese Megatrends, die bewegt die ganze Welt. Und die dauern auch länger an. Das ist nichts, was mal ein Jahr und dann geht's vorbei, sondern das sind Trends, die uns 10 Jahre oder fortfolgende begleiten. Und das heißt, ich muss mich damit im Prinzip auch auseinandersetzen und ich muss dafür Lösungen entwickeln. Und das sind, wie gesagt, die Trends, die neue Generation und alle, die noch kommen. Die Diskussion hatten wir schon immer, aber sie haben eben jetzt auch ganz andere Rahmenbedingungen. Das heißt, sie dürfen uns schon sagen, wie sie arbeiten möchten und was sie von Arbeit auch erwarten. Und da sind die Arbeitgeber eben auch gut beraten, sich das anzunehmen und zu schauen, wie können wir solche Erwartungen miteinander abgleichen und können es auch ermöglichen. Da wissen wir, dass andere Betriebe da schon weiter sind, noch fortschrittlicher und moderner. Gesundheitsbranche kommt immer ein Stück weit hinterher. Aber was ich eben auch in meinen Kliniken zeige, dass es durchaus Ansätze gibt, die wir realisieren können. Und mich freut es, dass jetzt auch andere Krankenhäuser, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen nachziehen. Wohl eben auch, weil dieser Trend doch sehr dynamisch ist und auf die Organisation einwirkt. Das heißt, Fachkräftemangel drückt eben auch, weil daran die eigene Zukunft des Unternehmens hängt und man muss sich bewegen und man muss neue Wege gehen. Und diese Trends, wie gesagt, die begleiten uns auch eine Weile.
Und wie sehen diese Wege bei Ihnen im Unternehmen aus, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, um neue Fachkräfte zu gewinnen?
Ich bin ja jetzt in diesem Unternehmen seit letztem Jahr April, das heißt knapp ein Dreivierteljahr. Und ich begleite die Unternehmen ja, in den letzten Unternehmen, wo ich war, habe ich ja auch Maßnahmen angenommen, wie dieser Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel behoben werden kann. Das heißt, ich habe ein ziemliches Spektrum, wie Kultur der Organisation, regionale Besonderheiten und eigene Berufsidentität in der Pflege und anderen Berufsgruppen zusammenwirkt und entwickle daraus Strategien für meine Klinik und für meinen Verantwortungsbereich. Das sind im Prinzip fast immer auch gleiche Ansätze, die natürlich unterschiedlich priorisiert sind, weil jetzt Berliner habe ich natürlich eine andere Erreichbarkeit und Regionalität, als wenn ich jetzt im Nordwesten Niedersachsens mein Krankenhaus habe und auf dem Arbeitsmarkt stehen muss. Es sind unterschiedliche Ansätze, die man im Prinzip dann fast genau für seine Organisation entwickelt. Das ist das, was Führungsarbeit da eben ausmacht. Nach einer Analyse, einer Organisationsdiagnostik, also entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Ihre Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, was sind das für konkrete Maßnahmen? Das ist natürlich, dass ich schaue, wie viel Personal habe ich zur Verfügung, was sind stille Reserven? Wie schaffe ich das zum Beispiel, Menschen aus Elternzeit in den Betrieb einzubinden, während der Elternzeit und auch danach? Wir wissen aus der Pflege, dass gerade die Elternzeit dazu beiträgt, sich auch beruflich nochmal komplett neu zu orientieren, weil Prioritäten sich verändern. Und da ist eben auch der Betrieb gut beraten, hier wieder attraktive Lösungen zu schaffen, Arbeitszeitflexibilität, darum geht, Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen, um hier Beruf und Familie übereinzubringen oder auch Pflege von Angehörigen, was auch immer mehr in den Fokus gerät, weil wir eben auch wissen, dass Langzeitpflegeeinrichtungen nicht mehr komplett zur Verfügung stehen im umfassenden Maße. Also ein Ding wird sein, Menschen im Betrieb zu halten mit den unterschiedlichen Maßnahmen. Arbeitszeitflexibilität, attraktive Arbeitsbedingungen, das meint sowas wie Ausstattung, Equipment, Raumatmosphäre, Betriebskultur, Arbeitsteam, Führungserleben. Also wir wissen ja, dass wenn Menschen gehen, dass sie meistens auch wirklich während der Führungskultur gehen, weil im Team orientiert man sich noch ganz gut. Da gibt es ein Wir-Gefühl, man steht füreinander ein, gerade auch in der Pflege. Aber wir wissen auch, wenn Führung eben das nicht abbildet, dass Menschen sich dann umorientieren. Also solche Maßnahmen zu setzen, auf gesunde Führung zu setzen, Führung auch nochmal zu trainieren unter diesen Besonderheiten, diese Veränderungen, die sich jetzt ergeben, die Führungspersonen darauf vorzubereiten. Und wir haben eben Führungspersonen, die sehr lange auch in Amt und Würden sind, vielleicht aber auch nicht immer sich aktuell gehalten haben, die jetzt wieder abzuholen und gerade generationenübergreifende Konzeptionen nochmal zu machen. Oder wir haben Menschen, die sehr jung in Führung sind, die vielleicht in Führung gekommen sind, ohne Qualifikation, das nochmal zu hinterfragen und ihnen einen Kompetenzerwerb zu ermöglichen, damit sie gute Führung realisieren können. Also es sind alles Hebel, die sind sehr detailliert. Aber sag ich mal, die führen dann insgesamt zu einem Mechanismus, der Menschen im Betrieb bindet. Was ein guter Faktor ist, ist immer ein offenes Wort zu haben, wenn Menschen mit einem sprechen wollen, egal auf welcher Hierarchieebene. Also ich setze zum Beispiel regelmäßig Termine ein zu Meet and Greet. Jeder kann sich bei mir Termine buchen, dass man mir im Prinzip eine Rückmeldung geben kann. Man kann sich am Betrieb beteiligen im Sinne eines Ideenmanagements, eines Vorschlagsmanagements. Man kann in den Austausch gehen. Ich stelle im Prinzip auch sicher, dass Vorgesetzte erreicht werden, wenn der Schuh drückt und man eine schnelle Entscheidung von jemandem braucht. Es sind so alles Mechanismen, dass das beiträgt, die Kultur der Organisation zu verändern und so attraktiv zu machen, dass man sagt, also rechts und links die Krankenhäuser könnte ich ja auch arbeiten, aber es ist eigentlich viel, viel schöner, hier in diesem Betrieb zu arbeiten. Und das zieht sich durch alle Ebenen und das betrifft alle Führungsebenen, aber auch die Individuen selbst. Das heißt, ich spreche auch mit Einzelpersonen in solchen Situationen und gebe im Prinzip auch Hinweise darauf, wie sie auch über ihr Verhalten beitragen können, dass sich Situationen verändern. Und ich bin ja auch ausgebildeter Coach. Also es hilft einem dann in solcher Situation in der Methodik, das zu spiegeln und auch anzuraten, dass die Menschen daran weiterarbeiten können. Also es ist so ein bunter Blumenstrauß an vielen Maßnahmen, der sich weiter über Recruiting, fachlicher Qualifikation, Berufskarrieren, Verbleib im Beruf komplett durchzieht und auf alle diese Parameter zahlt was ein, was wir hier machen. Ich habe jetzt hier einen Bereich etabliert, der das ganze Thema hat, Praxisentwicklung. Das meint zum Beispiel die Professionalisierung und Akademisierung der Pflegenden. Wir haben ja inzwischen international ein Stück weit den Anschluss verpasst, weil wir in Deutschland dem noch gar nicht so entsprochen haben. Wissenschaftsrat sagt, 10-20% der Pflege soll akademisch qualifiziert sein, weil eben das Patientenklientel sich komplett wandelt. Und das haben wir noch länger nicht geschafft. Da gibt es jetzt Gesetzgebung, die das unterstützt, aber wir brauchen auch Betriebe, die das unterstützen und Pflegedirektionen, die das vorbereiten und ermöglichen. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel eine Abteilung geschaffen, in der Pflegende, die sich per se für ein Studium interessieren und eine akademische Laufbahn, die am Patienten bleibt, klinische Tätigkeit ermöglicht, hier realisieren kann. Und das sind eben auch Unterstützungsmöglichkeiten beim Studium, ob das jetzt finanziell organisatorisch ist oder inhaltlich, indem ich beraten werde oder bei einer Facharbeit, einer Bachelorarbeit im Prinzip auch eine Themenabstimmung haben kann und Kooperationen ins In- und Ausland. Also wir machen eine Vielzahl von Dingen, die darauf einzahlen, kurz- und mittelfristig, aber viele eben auch noch längerfristig, wenn es gerade um Studien geht und Qualifikationen. Das wird sich dann in 5 bis 10 Jahren zeigen, sag ich mal, wie das die Kultur des Hauses eben auch verändert.
Ja, vielen Dank. Sie haben mir quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen, aber ich würde gerne da nochmal drauf eingehen. Es gab ja 2020 das Pflegeberufegesetz und das jüngst verabschiedete Pflegestudiumstärkungsgesetz. Die sind ja beide Teil der Ausbildungsoffensive Pflege. Ich vermute, dass Sie davon auch eben gerade gesprochen haben. Können Sie zu diesen jeweiligen Pflegeausbildungsstufen nochmal ganz kurz erläutern, was läuft da denn schon gut und was fehlt aber noch?
Also ich glaube, die Lücke, die jetzt geschlossen wurde, ist, wenn man sich primär über ein Pflegestudium qualifiziert in der Berufswahl und den Beruf so antritt, dass wir dort ermöglicht haben, dass ich eine Ausbildungsvergütung, ein Ausbildungsentgelt erhalte. Das war jetzt nochmal das, was Pflegende benötigt haben und was auch viele noch abgehalten haben zu studieren, weil es war auf Gutwill der Arbeitgeber. Da war man darauf angewiesen, dass ich einen Arbeitgeber finde, der mir irgendwie einen Praxisbeitrag da bezahlt oder andere finanzielle Möglichkeiten im Rahmen der Familie. Das haben nicht alle jungen Menschen. Und das ist jetzt nochmal der Schulterschluss, der schließt sich jetzt Lücke. Das heißt, wir haben jetzt von der Einbindung in den Pflegeberuf alle Möglichkeiten und die Durchlässigkeit ist trotzdem gegeben. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ich interessiere mich für eine Pflegeausbildung im herkömmlichen Sinne, dann ist das weiterhin möglich. Aber wenn ich sage, ich möchte das gleich auf einem akademischen Niveau machen, mit einem akademischen Abschluss, weil wir ja wissen, der Trend geht hin zum akademischen Abschluss, die Eltern drängen da drauf, die jungen Menschen erwarten davon mehr. Und ja, viele haben noch nicht vor Augen gehabt, dass es das Pflegestudium gibt. Dann zielt es jetzt darauf ein, diese Lücke nochmal zu schließen und Menschen auch zu motivieren, das Pflegestudium auf sich zu nehmen. Für uns als Arbeitgeber ist das deshalb interessant, weil man nicht mehr selbst in Vorleistung treten muss, sondern im Prinzip da jetzt eine Regelung gegeben ist. Und über die Notwendigkeit der Akademisierung, das wollte ich eigentlich in der vorigen Antwort schon mal gegeben haben, dass das notwendig ist mit den Veränderungen, die wir haben. Ich glaube, das ist unbestritten. Es geht jetzt nur noch darum, wie wir das etablieren. Und deswegen freuen wir uns über die gesetzlichen Regelungen und unterstützen das hier und bereiten letztendlich unsere Pflegepraxis darauf vor, dass Menschen mit unterschiedlichen Abschlüssen an einer gemeinsamen Aufgabe, nämlich der Patientenversorgung, arbeiten. Das ist deshalb so spannend, weil wir eine Binnendifferenzierung in der Pflege haben. Da kann im Prinzip von einer Pflegehelferin mit einjährigen Examen, also einer Krankenpflegehelferin, Helfer, bis APN, Masterabschluss, bis zum Doktor, kann direkt in der Patientenversorgung eingesetzt werden. Und das bedeutet eben auch, dass man jetzt schaut, wieder übers Management, wenn ich Patienten habe, die einen hochkomplexen Versorgungsaufwand haben, dass ich dort auch die Pflegeperson einsetze, das höchste Know-how für diese Situation haben. Und das macht es im Prinzip jetzt nochmal komplexer. Also man kann nicht mal davon ausgehen, mein Personal ist 100% alle gleich qualifiziert, sondern es differenziert sich weiter raus. Aber es ist der Trend, den wir auch international sehen und dem wir hier entsprechen wollen, weil es für die Patientenversorgung beiträgt. Sie müssen das so verstehen, das, was ich jetzt diskutiere, ist im Prinzip so eine berufsinterne Diskussion, die sich daran entspannt. Und parallel laufen ja die ganzen Abstimmungen in einem Versorgungsteam mit Therapeuten und Ärzten zusammen, die jeweils auch ihre eigenen Perspektiven mit reinbringen. Das heißt, Patientenversorgung kann eigentlich aus so vielen Perspektiven gesehen werden und jeder hat auch ihre Berechtigung, aus welcher Perspektive darauf geschaut wird. Und man schreibt der Pflege ja zu, dass sie 24/7 immer am Patienten ist. Das heißt, sie ist die am direktesten dran ist und sag mal, die Dinge auch zusammenführen kann. Und diese Möglichkeiten sind jetzt mit der hochschulischen Ausbildung eben nochmal manifestiert. Und wir freuen uns, dass das jetzt endlich initiiert wird, weil dieser Akademisierungsprozess, der wird ja auch noch Jahrzehnte dauern.
Und wie überzeugen Sie die Medizinerinnen und Mediziner von den neuen Kompetenzen der Pflegenden, besonders wenn sie auch heilkundlich tätig sein dürfen? Ist das eine Schwierigkeit?
Das ist unterschiedlich. Es ist sehr, sehr unterschiedlich mit den ärztlichen Kollegen. Und das ist auch mein Optimismus und meine Zuversicht an der Stelle. weil diejenigen, die auch Megatrends in ihre eigene Profession beobachten, die wissen, dass wir nicht mehr drumherum kommen, Aufgaben und Versorgungsverantwortung anders zu verteilen und auch anders vorzugehen. Und diejenigen von den Medizinerinnen und Medizinern, die im Ausland schon mal gearbeitet haben, die kennen diese Modelle und kennen auch die Vorteile, was das bedeutet, wenn ich mich darum nicht mehr um das Einzelne kümmern soll, sondern ich darf im OP stehen, ich mache meine Eingriffe und muss nicht administrative Prozesse machen oder Patientenaufklärung machen, die kann jemand mit einer anderen Qualifikation ebenfalls übernehmen. Bei uns sind es ja gesetzliche Regelungen, die uns hemmen, das komplett neu zu strukturieren. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Medizinern, die das sehr befürwortet und dem offen gegenüber ist, und die lotet man auch aus an meiner Stelle, wenn ich solche Implementierungsprozesse haben möchte, dass ich natürlich an der Stelle anfange und für positive Umsetzungsergebnisse sorge und die Menschen in der Praxis auch miteinander erleben, was das bedeutet. Und wir haben auch eine Gruppe, die da zurückhaltend ist, Vorbehalte hat, und dort setzen wir da an, dass wir zum Beispiel gemeinschaftliche Projekte machen. Also in meiner letzten Klinik haben wir das Projekt gemacht, eine IPSTA, das ist eine interprofessionelle Ausbildungsstation, wo Mediziner, Therapeuten, Pflege, MFA zusammen in die Ausbildung gehen. Das heißt, man ist temporär befristet auf einer Station, wo man gerade diesen Perspektivwechsel und die Interprofessionalität live erlebt und gemeinsam reflektiert. Und gerade dieses Stadium, alles in der Ausbildung, alles neu, führt dazu, dass die Berufsgruppen aneinander herangeführt werden und im späteren Berufsverlauf Hierarchie abgebaut ist. Also da gibt es wieder Literatur zu, weil ich arbeite evidenzbasiert. Und das kann man auch messen. Es gibt dazu Skalen vor so einer IPSTA-Erfahrung zu messen, wie stehen Kollegen zur Interprofessionalität. Dann durchlaufen sie solche Settings und sie messen hinterher wieder. Dann hat man auch den Nachweis, dass interprofessionelle Kompetenz dadurch sich erweitert. Wenn ich als Initiatorin das gesehen habe, mit welcher Freude, mit welcher Offenheit die Berufsgruppen sich begegnen, wie die Kollegen, die so ein Teaching da übernehmen, sich aufeinander abstimmen und miteinander ins Team kommen, das macht Hoffnung für das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen im Prinzip ein Fundament an gemeinsamer Ausbildung, dass man die Interprofessionalität im Alltag stärkt. Und wir dazu hinkommen, dass man nicht mehr über Kompetenzgerangel spricht, sondern wer kann es am besten, wer hat jetzt die Ressource, was braucht mein Patient, um den Patientenfokus wirklich zu erhöhen und komplett sich auf den Patienten zu fokussieren und dann alles andere dem unterzuordnen. Da werden wir gut beraten und das ist super, wenn die Leute daraufhin trainiert werden.
Und was ist Ihre Vision für die Pflege im Jahr 2030?
Es ist ja nicht mehr allzu lang. Für das, was wir vorhaben, brauche ich wahrscheinlich mehr Vorlauf. Sag ich mal, in 2030 haben wir hoffentlich Pflegestudierende. Die Studiengänge sind voll. Die Unis müssen nicht mehr händeringend um ihre Studierenden kämpfen. Und wir haben volle Hörsäle. Und die Arbeitgeber, das heißt Krankenhäuser, Pflegedirektionen, sind aufgestellt, diese Pflegenden auch in der Praxis ankommen zu lassen, in Aufgabenfelder zu verorten, wo man auch eine eigene Verantwortung übernehmen kann. Und wir sind hoffentlich auch dabei schon ein Stück weit vorangekommen, Gesetzgebung diesbezüglich zu verändern. Es hat auch gezeigt, der Blick ins Ausland ist aus einem Mangel, sind dort diese Verantwortungserweiterungen passiert. Zum Beispiel, dass Rettungssanitäter auch Medikamente verschreiben dürfen und so weiter, jetzt in Großbritannien oder also Amerika. Es ist ja wirklich noch Jahrzehnte hin, bis wir da sind. Und wenn man das sieht, wohin sich Pflege entwickelt, das stimmt mich ziemlich optimistisch. Und wir müssen in den nächsten Jahren die Weichen stellen dafür. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass diese Akademisierung endlich das, was möglich wird, hier in Deutschland schon mal realisiert wird. Wir berufspolitisch Einfluss nehmen darauf, was wir brauchen, um unsere Berufsgruppe auch noch weiter zu etablieren. Und das im Schulterschluss mit allen anderen therapeutischen Berufen oder anderen Berufen, Gesundheitswesen, Hebammen und sonstige. Also es ist im Prinzip so eine Gesamtschau und wir werden dazu kommen, dass wir neu definieren, wer hat welche Kompetenz, was braucht mein Patient, und nur danach werden wir uns richten.
Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage außerhalb des Themas quasi. Sie sind ja sehr aktiv mit Ihrem Unternehmensprofil auf Instagram unterwegs. Ich habe gerade gesehen, dass Sie gestern auch auf dem Gesundheitscampus in Potsdam waren. Und machen Sie das, weil Sie es persönlich spannend finden, dort zu sein? Oder ist das auch für Sie eine Art Strategie für die Mitarbeitenden oder für Personalgewinnung?
Also meine Erfahrung hat gezeigt, bevor ich in der Pflegedirektion selber gearbeitet habe, hatte man damals gar keine Gelegenheit, eine Pflegedirektion kennenzulernen. Das heißt, man wusste nicht, wie arbeiten die eigentlich, was machen die eigentlich den ganzen Tag und womit sind die konfrontiert. Also jetzt haben wir natürlich eine Offenheit, die man zeigen kann. Und Leute, die mir länger folgen, die sehen die Steps, die ich unternehme und können das für sich selber reflektieren und können ähnliche Projekte anstoßen. Also oft ist ja die Frage, ist das jetzt nur ein PR-Gag oder was weiß ich, was die da alles macht? Kann das alles sein? Dann sage ich, komm vorbei und guck's dir an. Also ich habe jetzt in den letzten 5, 7 Jahren habe ich 50 Menschen durch meine Pflegedirektion gebracht. Die haben mit mir eng gearbeitet, da saßen neben mir, haben hospitiert, weil alles das, was sie da lesen, geht hier 1:1. Natürlich die Durchdringung, das dauert. Wir werden ja mal so viel Intranet machen. Das heißt, die Beiträge, die ich dort positioniere, kommen dann auch beim Mitarbeiter, wenn er möchte, auf sein Handy an. Der kann das mit mir auch diskutieren. Also wir werden ganz andere partizipative Ansätze jetzt erfahren. Und ich habe ja auch Menschen, die mir auf Insta und überall schreiben und mit mir in den Austausch kommen, auch von meinen eigenen Leuten. Und das ist eben ist total spannend. Natürlich wirkt das immer auf PR mit ein. Es wirkt immer auch auf Recruiting. Das heißt, ich habe genug Menschen, die auch zu mir kommen, weil sie wissen, was hier läuft. Und weil sie irgendwie eine Ahnung davon haben, was ich realisieren will. Aber wir wissen ja auch aus der Pflege heraus, also man bewegt sich in 20, 30 Kilometer Radius. Also wenn Sie jetzt ein 3-Schicht-System haben, dann werden Sie nicht 80 Kilometer Anfahrt. Oder Sie werden nicht umziehen, um in der Pflege zu arbeiten. Das sind dann meistens höhere Positionen, wo die Menschen dann schon mal sagen, okay, dann kann ich mich vielleicht von Hessen auch nach Brandenburg bewegen für interessante Stellen. Also das sieht man schon. Und wie gesagt, die Transparenz ist da, die Menschen lernen was. Ich komme in den Austausch und wer was von mir lernen will, der kann das anschauen. Und ja, ich glaube, die Follower geben mir da recht. Und, ja.
Klingt wunderbar, nach einer sehr guten Strategie. Vielen Dank, Frau Brase, für das informative Interview. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und freuen uns darauf, dass Sie in der Jury des Lohfahrtpreises vertreten sind und sind sehr gespannt, welche Projekte wir Ihnen zur Verfügung stellen können. Vielen Dank.
Danke.
Das war der Podcast der Christoph-Lohfahrt-Stiftung. Informationen zum Lohfahrtpreis finden Sie auf der Website christophlohfahrt-stiftung.de. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin, ciao.